herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Diese Woche wieder regulär, donnerstags um 12 Uhr. Letzte Woche gab es eigentlich jeden Tag die Heise-Show, also von montags bis freitags, morgens bis abends. Das ist die Heise-Show XXL von der CeBIT gewesen. Also wer die Heise-Show im RSS-Feed zum Beispiel vermisst hat, es gab sie nicht im RSS-Feed. Also man kann sie über YouTube abrufen, alle unsere Sendungen zu verschiedenen Themen. Da war zum Beispiel auch Fabian Scherschel und hat was zur Sicherheit im Computersystem gesagt.
Antivirensoftware.
Genau, Antivirensoftware. Und braucht man die tatsächlich noch? Aber auch viele andere Themen wurden dort angesprochen. Heute sprechen wir über Computerspiele und wie da momentan der Stand der Technik ist oder auch wie das Gameplay oder die Storys eingeschätzt werden. Also wie haben sich Computerspiele entwickelt und wo geht es da eigentlich hin? Unser aktueller Aufhänger ist eigentlich auch das Spiel Mass Effect. Mass Effect ist richtig, ne? Andromeda. Was ja eigentlich so der Top-Titel des Jahres ist, bis jetzt der Top-Titel des Jahres ist, aber es schon viel Kritik zur Grafik gab und auch zur Story, weil im Grunde wird so die Trilogie scheinbar wieder von der Story her kopiert oder wieder so aufgenommen, dass man nicht so diese Überraschungseffekte hat. Darüber spreche ich jetzt als einzige Moderatorin bei dieser Sendung mit Fabian Scherschel nochmal und Martin Fischer, weil ihr spielt auch wirklich sehr, sehr viel und du testest vor allem auch Grafikkarten zum Beispiel mit Spielen und weißt viel über die Hardware, die man auch braucht für diese Top-Spiele.
Und guck mir die Spiele ein bisschen an. Und bei Mass Effect, du hattest das ja schon so schön eingeleitet, da war vorher gesagt worden, na, das hat eine ziemlich gute Grafik, das unterstützt HDR, das unterstützt viele, viele Techniken. Und als man das sich dann angeguckt hat, dann waren viele Spieler enttäuscht und schockiert, weil die Gesichtsanimation und die Figuren, die sahen so aus wie der Wackeldackel von der Hutablage von einem alten Skoda. Also da hat man dann wirklich gesagt, meine Güte, ist das jetzt wirklich der dritte Teil dieses Spiels? Und da gab es erstmal einen ziemlich großen Aufschrei in der Community. Womit man eigentlich als Mass Effect-Fan nicht gerechnet hat. Ne? Also man hat gedacht, okay, tolle Story, tolle Grafik, das wird jetzt wirklich das große Ding. Da hat BioWare die Spieler schon ganz schön enttäuscht. Ne?
Ja, vor allem hat man nicht damit gerechnet, weil die haben ja vorher Dragon Age Inquisition gemacht, wo es auch viel Kritik gab, aber jetzt nicht wegen den Gesichtsanimationen. Also die waren wirklich gut. Ich fand die Charaktere in dem Spiel mit am besten. Also da hat BioWare der gleiche Laden halt quasi gezeigt, wie es geht. Und da wundert man sich, wenn sie dann noch ein bisschen mehr Zeit zum Entwickeln haben, dass dann auf einmal was rauskommt, was viel schlechter aussieht.
Aber ist es denn tatsächlich so wichtig? Ist die Grafik da so entscheidend bei so einem Spiel?
Naja, also ich würde sagen, durchaus. Sie trägt schon einen großen Teil zur Atmosphäre bei. Und man darf ja nicht vergessen, es handelt sich um keine Indie-Games, die irgendwie 10 oder 20 Euro kosten, sondern um Millionen-Dollar-teure Titel, beziehungsweise für Millionen Dollar teure produzierte Titel, für die man 50 bis 70 Euro hinlegen muss. Und da finde ich persönlich, ist es schon wichtig, dass sie sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben haben bei der Grafik oder den Animationen. Das gehört für mich durchaus dazu.
Also ja, das Problem ist halt auch, du spielst halt BioWare-Spiele, das sind halt RPGs, du spielst sie eigentlich wegen den Charakteren. Man hat Mass Effect eigentlich nie gespielt, weil die Kämpfe so toll waren. Also wenn du sowas, dann spielst du halt Battlefield oder so. Sondern da ging es halt immer darum, die haben sehr gute Storys erzählt mit Charakteren, die dir persönlich oft auch nahegegangen sind mit ethischen Dilemma und so. Und das reißt einen natürlich ein bisschen raus, wenn dann der Charakter, in den ich mich irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar verlieben soll, weil das ist auch immer ein großes Ding bei Mass Effect, dann irgendwie so aussieht, als wäre der mit dem Gesicht in eine Wand gelaufen, weil er halt irgendwie Gesichtsschwellung
oder
hat.
Oder sich der Kopf einmal 360 Gut, okay. Grad dreht.
Das war, glaube ich, Mass Effect 3. Also die hatten früher auch schon diese Probleme. Aber ich meine, Andromeda sieht wirklich... Ich muss sagen, ich hab Andromeda noch nicht gespielt. Ich habe eigentlich nie Mass Effect gespielt. Ich war immer so ein Dragon Age Fan und habe gerade angefangen, das Original Mass Effect zu spielen. Das ist jetzt es ist 10 Jahre alt. Es ist von 2007. Und ich finde es erschreckend, wie viel realistischer die Figuren da aussehen. Ich meine, die sind grafisch, ist das natürlich kein Vergleich. Also Martin wird da wahrscheinlich, würden ihm die Augen rausfallen bei den Texturen da, aber ich meine, die Charaktere sehen eher aus wie Menschen halt.
Ja, das stimmt. Und ich meine, man muss ja auch sagen, wenn man jetzt die Spielfiguren von Mass Effect 1 in Einzelbildern direkt nebeneinander legt.
Das ist der direkte Vergleich.
Das sieht gar nicht so viel schlechter aus, nee, ne?
Also das ist schon... Her.
Ist schon beeindruckend, wie gering der Unterschied ist.
Das ist natürlich vom Spiel her komplett anders. Es ist keine Open World und so. Also in Andromeda steckt schon viel mehr Arbeit drin, so als Spiel. Aber ich meine, im Endeffekt, dich als Spieler interessiert ja nicht, wie viel Arbeit die Entwickler da reingesteckt haben. Du willst, dass es sich irgendwie reinzieht.
Ja, und man muss ja natürlich auch sagen, also es gibt eigene Genres oder eigene Spiele, wo wirklich die Grafik ganz, ganz wichtig ist für die Spieler, wie Battlefield 1, was ja natürlich dann auch die Hardware-Industrie ankurbelt. Ne? Also sowohl die Grafikkartenindustrie oder Grafikbranche, wo man sagt, okay, ich brauche also mindestens eine 250, 300 Euro Grafikkarte, wenn ich da wirklich alles aufdrehen will in Battlefield 1. Dazu kommt noch dieser, ja, teilweise herbeigeschriebene Trend oder Hype, nennt es wie ihr es wollt, von Virtual Reality. Das ist ja in erster Linie eine Hoffnung der Branche, die Anforderungen, die eigentlich relativ stagniert sind über die Jahre oder die nicht so stark gewachsen sind wie früher, deutlich anzuheben. Weil du brauchst 90 Bilder, du hast eine höhere Auflösung. Und selbst da, ich weiß nicht, wie ihr das seht, gibt es aus meiner Sicht in Sachen Spiele jetzt nichts, was mich total vom Hocker reißt. Es gibt zwar Resident Evil, der aktuelle Teil, aber sind wir mal ehrlich, wer will das die ganze Zeit in Virtual Reality? Spielen. Ne?
Also das gut, gar nicht ich bin da auch kein Typ für. Also ich habe gerne mal Strategiespiele gespielt und Adventures. Das ist eben so eher meins. Mhm. Ich habe es nie gemocht, wenn ich mal Ego-Shooter gezockt habe. Das hat mich irgendwann abgeschreckt. Aber ich bin da halt kein Typ für. Zum Beispiel Liane aus unserer Redaktion, die spielt sowas. Die hat damit jetzt kein Problem.
Ich die glaub, ist so die Counter-Strike-Spielerin, glaube ich.
Ja,
ne?
Also ja, die hat auf jeden Fall kein Problem damit, jemanden virtuell abzuschießen. Das ist für mich... ich brauche da ein bisschen mehr Distanz zu, also wenn das auf dem
Spielfeld passiert.
Es gibt ja eben auch so schöne historische Spiele, ne? Strategiespiele, wo man ja auch dann einfach mit großen Armeen kämpft, kein Problem, aber dieses, wenn ich wirklich jemanden auch in einer guten Grafik dargestellt, einen Menschen sehe, das kann ich persönlich nicht.
Und genau, das ist halt auch so ein Punkt, also ich bin ja auch Echtzeitstrategie-Liebhaber, also ich bin 94 eingestiegen mit Warcraft 2, also was heißt eingestiegen, das war das erste Spiel, was mich wirklich richtig fasziniert hat, und das ist über die Jahre, jetzt in den letzten Jahren, ist die Entwicklung relativ abgeflaut. Also Echtzeitstrategie ist nicht mehr so ein Genre, wo die, ich sag mal, es ist ja auch schwer zu produzieren. Ne? Du brauchst ein Balancing, du musst das halten. Das ist nicht so einfach wie ein 3D-Shooter zu produzieren. Und da gibt es jetzt wieder so eine kleine Rückkehr, dass man sagt, also zum Beispiel Blizzard hat jetzt gesagt, StarCraft 1 wird nochmal remastered. Ne? Also die heben das nochmal aus der Versenkung von 1998, bringen das jetzt nochmal raus, 1:1 mit dem gleichen Gameplay. Das hat auch schon viele Spieler gefreut. Civilization ist eine Serie, die gibt es seit, oh Gott, Ewigkeiten. Ne? Also seit den 90ern sozusagen. Auch das wird weiter fortgeführt. Das Angebot an Strategiespielen ist aber nicht so groß, wie es früher einmal war.
Bei den großen Anbietern nicht. Also ich spiele ja ziemlich hardcore so historische Strategie und so. Da gibt es viele gute Spiele. Also Paradox zum Beispiel macht da für eine sehr kleine Gruppe sehr spezielle Spiele. Also was wie Crusader Kings oder Europa Universalis, das ist sehr hardcore. Also da wird so als Civ-Spieler kommst du damit eigentlich nicht klar. Aber die bauen sehr schöne Spiele. Die bauen auch zum, also was ich zum Beispiel auch fand, was, also das sind nicht wirklich Indie-Entwickler. Paradox ist jetzt kein Indie-Entwickler, aber die sind kein großes Powerhouse wie EA oder BioWare oder
Bethesda. Ne?
Genau, weil die bedienen halt noch so kleinere Nischen. Das sieht man zum Beispiel im Moment auch bei RPGs. Also es gibt mehrere Firmen, also Obsidian Entertainment in Exile, die halt diese alten CRPGs wieder bauen. Dieses Baldur's Gate 2.
Was ich geliebt habe.
Mit aufpolierter Grafik. Da gibt es zum Beispiel Pillars of Eternity. Die haben jetzt gerade Pillars of Eternity 2 erfolgreich ne, Geld für eingesammelt und so. Also das kommt wieder. Aber diese riesen Mainstream-Spiele, die scheinen sich alle irgendwie, habe ich so das Gefühl, Richtung sowas. Also das meiste davon ist Open World. Und viel davon.
Du meinst jetzt alle in der Perspektive,
ja,
also generell,
also viele
oder was meinst du?
Entwickeln sich offen. Also sowas wie zum Beispiel Overwatch bei Blizzard. Das ist ja angelegt, um immer weiter mit Content befüllt zu werden. Also mehr Maps, mehr Charaktere und so.
Das ist so diese modulare Erweiterung, ne?
Genau,
das ist jetzt nicht Open World direkt, aber das, wie du sagst. Und da probiert natürlich die Branche auch neue Geschäftsmodelle aus. Das muss man einfach sagen. Und das ist auch ein relativ aktuelles Thema, wo man gesehen hat, dass For Honor, ein Ubisoft-Titel, auch eine ziemliche Aufregung erzeugt hat im Web, weil man gesagt hat, okay, ich muss das Spiel für 50, 60, 70 Euro kaufen und dann muss ich, wenn ich wirklich alles haben will, gut, wer will das schon? Aber trotzdem, das Prinzip, wenn ich wirklich alles haben will, muss ich über $700 ausgeben für Stahlpakete, über die ich mir dann wiederum diese Emotes und Zeug kaufen kann. Und was Ubisoft, glaube ich, nicht verstanden hat, der Entwickler, der Game Director hat ja gesagt, ja, das war ja genauso gedacht und das haben wir so implementiert in unserer Designphilosophie. Aber was sie vielleicht nicht verstanden haben, ist, dass vielen Spielern es einfach nicht schmeckt, alleine diesen Gedanken zu haben. Ich gebe so viel Geld aus und habe eigentlich als normaler Spieler gar nicht die Möglichkeit, alles freizuschalten und muss Geld ausgeben. Ne? Bei Overwatch ist das, auch wenn es übrigens nicht Gameplay entscheidend ist, bei Overwatch finde ich, ist das ein bisschen anders. Overwatch ist halt ein qualitativ sehr, sehr gut, also sehr hochwertiger Titel, hat ein interessantes Balancing zwischen den Figuren. Und du kriegst jeden Level, den du aufsteigst, so eine Lootbox. Und da sind auch Sachen drin. Du kannst auch Sachen kaufen. Aber das nimmt dann sozusagen die Community dem Hersteller nicht krumm, wenn man sagt, es geht fair zu und ich hab in diesem Leben noch eine Chance, die Sachen zu bekommen. Mhm. Ne? Aber das ist so, was ich sagen möchte, diese Vermischung zwischen, früher gab es Vollpreisspiele und du hast alles bekommen. Dann gab es vor 2-3 Jahren oder bis vor 2-3 Jahren diese Entwicklung der Branche. Ja, wie verdienen wir denn jetzt noch mehr? Wir machen Free-to-Play. Ne? Und jetzt sieht man diese Verschmelzung zwischen Vollpreis und Free-to-Play. Also man versucht wirklich den Spielern 50 Euro aus der Tasche zu ziehen und trotzdem noch ganz, ganz viele Ingame-Items anzubieten. Ja,
aber bieten halt die Spiele nicht auch mittlerweile ganz schön viel? Also dass du dich wirklich über Wochen und Monate damit beschäftigen kannst und das ist vielleicht auch, dass sie auch wirklich viel mehr bieten als ein Kinobesuch. So habe ich das in der Ankündigungsmeldung für die Sendung auch geschrieben. Weil du kannst an einer wirklich toll designten Welt irgendwie teilhaben und selber eine Rolle spielen. Vielleicht nehmen wir aber auch noch mal kurz 2 Kommentare aus dem Chat auf. Nämlich einmal schreibt Erik Rümmler, Videospiele erleben so etwas wie einen Hollywood-Effekt. Die großen und teuren Sachen müssen kalkulierbaren Erfolg mit bekannten Mechaniken und guter Grafik liefern. Innovation gibt es bei Indie-Spielen. Also quasi man setzt immer aufs gleiche Rezept, genauso wie bei einigen Marvel-Verfilmungen. Das wird dann so in der einfach so abgespult und es funktioniert. Jörg Heidrich, unser Justiziar, stimmt mir zu. oder dem geht das wie mir. Er schreibt nämlich, ich habe immer gerne Ego-Shooter gespielt, bis zu Battlefield 1. Das ging gar nicht, da mir das Töten wirklich zu realistisch war und mich nur abgeschreckt hat. Also das ist auch eine Folge zu guter Grafik.
Das finde ich zwei interessante Wortmeldungen. Also Erik würde ich zustimmen. Diesen Hollywood-Effekt gibt es durchaus bei Videospielen, der ist aber nicht neu.
Das hat GTA ja schon vor Jahren gehabt.
Ja, genau. Also ich würde sagen, diesen Effekt, das ist ja ein Effekt der Evolution sozusagen. Also welche Sachen funktionieren gut, auf was fahren Spieler ab? Und da finde ich, das konnte man das erste Mal beobachten, also wirklich in großer Dimension, mit dem ersten Call of Duty. Mhm. Da hat man eigentlich vom Gameplay gesagt, naja, weißt du, dann kommen die Gegner und wieder Spawnpunkt und hast du nicht gesehen. Es war nicht schlecht, weil es das erste war. Aber der Entwickler Activision hat das halt auch so auf die Spitze getrieben. Aber das Perfide ist, das funktioniert super. Die verdienen damit ein Heidengeld und die werden das wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auch nicht ändern, wenn die Leute das immer kaufen. Ne? Also von daher glaube ich das, was Erik gesagt hat, durchaus. Die Innovation bei Indie-Spielen, absolut. Ich weiß nicht, Fabian, geht's ja auch so? Du bist ja auch ein Indie-Freund. Ja. Ne? Also man kann ja fast jeden Tag auf Steam und Co. gucken oder auf verschiedensten Plattformen. Guckt in die Top 10 der neuen Spiele und findet immer wieder was Tolles Neues.
Ist natürlich auch viel Mist dabei.
Ist viel Mist dabei.
So Survival-Mist, der einfach so aus so Unity-Assets zusammengebaut ist.
Aber es macht Spaß zu suchen.
Ja, das stimmt.
Das ist nicht so, ich klicke auf EA und denke, oh Gott, FIFA 1899 wieder oder irgend sowas. Ne? Das ist in der Tat immer wieder das gleiche Konzept. Es ist aber auch, und das muss man auch bedenken, viele dieser Spiele richten sich ja an Leute, die sind jünger als wir. Die gibt's. Und wenn du auf einmal 13 oder 14 bist und kriegst einen Computer oder eine Konsole und das ist dein erstes FIFA, dann geht's dir vielleicht auch so wie uns früher.
Du hast diesen Erstkontakt. Ich hoffe auch jedes Jahr noch FIFA, das ist einfach.
Das schockiert mich, hätte ich mich nicht in die Sendung gesetzt. Jedenfalls. Und das Zweite, und dann höre ich auch auf zu reden, was Jörg Heidrich geschrieben hat, das ist jetzt ganz schön klein.
Die Grafik, so gut, dass es abschreckend war, Menschen zu töten.
Also, ja. Also ich persönlich muss sagen, das hatte ich noch nie. Also ich finde, Computerspiele-Grafik ist so weit entfernt von Realistik selbst, also von realistischen, gerade bei Personen. Die reden auch immer total bescheuert. Also die reden ja nicht wie Menschen. Also das ist, also ich finde, da gibt es noch sehr viel Arbeit zu tun, bevor ich das so weit als Mensch anerkenne, dass ich da Angst hätte,
jemanden. Also ich meine, wenn man jetzt einfach nur diese Thesen gegeneinander stellt oder sagt, was ist wichtiger, Story oder Grafik, würde ich auch immer sagen, mir ist die Story wichtiger, weil ich einige Spiele gespielt habe, die mich wirklich wirklich berührt haben, wie zum Beispiel The Longest Journey habe ich zuletzt richtig durchgespielt und das war, als würde ich ein Buch lesen und gleichzeitig mitspielen können. Und ich fand das absolut berührend, diese Geschichte von der April. Und sie war trotzdem, wenn man sich die Grafik anguckt, also das hat ja fast noch den Charme von alten
LucasArts. Aber schön ist natürlich, man muss ja nicht nur das eine oder das andere haben. Schön ist, wenn man beides hat. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel Fallout 3 mal sich überlegt, das sieht jetzt grauenhaft aus. Aber als
sogar Fallout 4 sieht grauenhaft aus.
Ja, aber mein Punkt war, als Fallout 3 rauskam, da war die Grafik absolut richtig geil.
Aber das ist ja auch eben dass es ein Top-Titel wird.
Ja, aber zum Beispiel die Geschichte und das Worldbuilding war auch großartig. Also man kann auch beides machen, wenn man gerade...
Und man muss einen sagen, Grafik ist ja nicht, also es ist ja jetzt nicht alles. Also es zählt ja auch das Art-Design dazu. Ne? Es kann durchaus zum Beispiel Dishonored 2 und auch die 1, da war die Grafik, wenn man jetzt wirklich sachlich rangeht, naja. Ne? Mhm. Also Texturen und okay, ich spiel's mal. So, aber das Art-Design, ne? Die Elemente, die Entwickler eingebaut haben, die Polygonmodelle, die relativ glaubhafte Steampunk-Welt, das hat funktioniert, das gehört auch zur Grafik. Und ich traue es mich jetzt mal, ich widerspreche mal unserem Justiziar. Jörg möge mir verzeihen. Er hat das ja verknüpft mit auch einer Folge zu guter Grafik, ne? Dass ihm das Töten zu realistisch ist. Nein, das ist nicht die Folge zu guter Grafik, es ist die Folge, wie die Entwickler das umgesetzt haben und wie das in deinem Gehirn sich abspielt. Ne? Du kannst auch letztendlich eine Grafik haben, die ist nicht so gut wie im Battlefield und hast trotzdem ein Problem, Leute zu töten online. Ne? Mhm. Also das würde ich nicht vermischen.
Ich finde Battlefield auch interessant. Ich glaube, da ist es auch das Setting. Wir haben uns da mal sehr viel beim Mittagessen
unterhalten.
Ich finde das als Historiker unheimlich interessant. Wir sind einfach von der von Hollywood und der Spielindustrie total darauf trainiert, irgendwie im Zweiten Weltkrieg Nazis abzuknallen. Und dann machen die so ein Spiel im Ersten Weltkrieg, was ja, also die beiden Kriege waren ja beide grauenhaft. Aber das macht irgendwas ganz anderes, weil das Setting halt noch nicht so abgegriffen ist, fand ich. Also ich habe das sehr viel gelesen, dass Leute damit ein größeres Problem hatten, weil es halt irgendwie... Ne?
Auch weil der Erste Weltkrieg ganz anders rezipiert wird, auch gerade die Familiengeschichten da anders geschrieben wurden. Ne? Die Nazi-Zeit wurde immer unter den Deckel gekehrt, aber der Erste Weltkrieg wurde eigentlich auch mal so weitergetragen als das grauenvollste Erlebnis mit diesen Massenvernichtungswaffen, die da schon, also nicht Massenvernichtungswaffen, aber diesen mechanischen Töten, was da einfach möglich wurde. Und es gab schon, als wir eine Review dazu bei uns bei Heise Online hatten, schon einen kleinen Aufschrei, weil es viele... auch so empfunden haben, als würde das zu sehr verherrlicht, also das Töten.
Und das ist ein Punkt, den kann man durchaus diskutieren, weil eben ist es nicht nur die Grafik, sondern auch Audio, die Audiokulisse, das Setting, was ihr gerade beschrieben habt, das kommt halt alles dazu. Ne? Und man muss auch sagen, die ganzen Battlefield-Teile bis dato, okay, auch die Future-Teile, aber da gab es immer einen Haufen Fahrzeuge. Da war das gar nicht nur so nah. Ne? Und jetzt Battlefield 1 ist eigentlich entsprechend des Ersten Weltkriegs hauptsächlich eine Infanterieschlacht. Und da kommt das natürlich an einen so ein bisschen näher ran. Ne?
Ich fand immer, das war das perfekte Setting für so einen Shooter. Ich bin halt nicht gut in so Shooter. Ne? Ich laufe immer da von meinem Spawnpunkt weg und früher oder später bin ich tot. Und das hört sich jetzt böse an, aber da ist der Erste Weltkrieg eigentlich ein relativ realistisches Setting für. Also deswegen nimmt das, glaube ich, auch Leute so mit.
Also es ist ja sogar möglich, das mit bis zu 64 Spielern zu spielen. Also du hast dann wirklich auch ganz viele Figuren, die da irgendwie zusammenkommen können. Ich glaube, das macht auch nochmal viel aus. Ne?
Ja, ich finde, bei mir jetzt hauptsächlich mit dem Setting zu tun. Also zum Beispiel meine VR-Experience, die ich immer so erzähle, ist halt, ich habe Alien Isolation hier gespielt, als wir die erste VR-Brille hatten. Das war ein Setup, das war grauenhaft. Die VR-Brille war eigentlich grauenhaft, man hat eigentlich quasi nichts gesehen. Und das Spiel ist jetzt von der Grafik auch nicht so das realistischste Spiel. Aber ich habe halt, seit ich Kind bin, so eine Angst vor diesem Alien. Mhm. Und auf dieser Raumstation zu sein und von diesem Alien verfolgt zu werden, das war für mich, also ich kann das nicht spielen.
Kann ich immer in 2D spielen?
Nee, ich auch nicht. Also ich kann es in VR geht gar nicht.
Vielleicht gehen wir jetzt auch wieder auf ein paar Kommentare ein. Nämlich einmal sagt Ronnie Rose, bei Mainstream Games gibt es einfach keine, in Anführungsstrichen, Liebe mehr. Es sind Massenprodukte, innovationslos, lieblos, teuer, ressourcenfressend, banal gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen. Gerd A. schreibt, seien Lieblingsspiel ist ein Text-Adventure, nämlich Linux. Dafür brauche auch keine Grafik.
Das habe ich schon deinstalliert.
Ja. Die Story ist großartig.
Ja. Und Keith North schreibt, welche Spiele bringen eine persönliche Kompetenzentwicklung oder ist das nur Zeitvertreib, Verschwendung? Wenn ich so an meine Kindheit denke oder wie ich so angefangen habe, an Computern zu spielen, da gab es auch tolle Lernspiele, wie zum Beispiel Super Mario's Time Machine auf ungefähr 12 Disketten verteilt. Aber du bist mit Mario durch die Zeit gereist und dann hast du den Gutenberg Buchdruck kennengelernt und so ein
Quatsch. Sehr spannend.
Ja, aber also das ist ja auch so ein es geht nur auch um diese Vorurteile gegen Spiele, finde ich. Auch
also so, ich
so
muss
ein Wortbeitrag. Weil Spiele müssen dich dumm machen.
Nö, also zum Beispiel bei Hearts of Iron 4, das ist eins von diesen, das ist wirklich eine Hardcore-Militärsimulation aus dem Zweiten Weltkrieg. Da komme ich nicht mit klar, aber ich habe mich da monatelang versucht einzuarbeiten. Du lernst quasi, wie Panzerbataillone befehligt werden und wie man eine Armee aufstellt für einen Krieg. Also das ist schon zu realistisch. Das ist schon fast nur Bürokratie.
Braucht man ja auch nicht so oft im echten Leben.
Weiß man nie, wann das mal hilfreich
wird. Ja. Aber Christina hat recht. Also es gibt die Kategorie der Serious Games. Ne? Da gibt es ja auch Universitäten, die daran forschen, die daran mitentwickeln. Ich hatte mal in Jena studiert, da gab es auch so ein Studentenprojekt, da hat man so Serious Games entwickelt. Aber das ist halt, wenn man ehrlich ist, naja, wie viele Leute spielen das? Das muss man einfach mal sagen. Ne? Das ist eigentlich relativ überschaubar. Was Ronnie Rose gesagt hat, ne? Keine Liebe mehr bei Mainstream-Games. Da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie alt Ronnie Rose ist. Wahrscheinlich unser Alter plus X, keine Ahnung. Also auch noch relativ jung. Aber so ein bisschen kann ich ihm oder ihr auch zustimmen. Weil wenn ich mich dran erinnere, Warcraft 2, ich hol's nochmal hervor. Da hast du 10-mal auf ein Schaf geklickt und das ist explodiert. Das hätte der Entwickler nicht einbauen müssen. Die fanden das lustig, kleine Easter Eggs. Die haben einen Editor 94 beigelegt oder 95. Die haben eine tolle Kampagne gemacht. Man hat wirklich gemerkt, dieses Team, was bei Blizzard dahinter stand, das hat da wirklich Liebe reingesteckt. Das hast du richtig gemerkt. Und heutzutage tatsächlich, ich sage nicht, dass es das nicht mehr gibt, um Gottes Willen. Gerade im Indie-Bereich ist verdammt viel Liebe, Thema Firewatch oder so, tolles Spiel. Aber gerade bei Mainstream-Games finde ich das auch kaum noch.
Naja, es gibt also, es aber Triple noch. Also gerade nee, zum Beispiel gerade so. Blizzard kann das noch. Also mir fällt der Hearthstone ein. Mit Hearthstone hat Blizzard quasi dieses Magic the Gathering Sammelkartenspiel. Sammelkartenfirmen seit 10 Jahren versucht, digital zu machen. Blizzard hat das geschafft. Und zwar aus dem Grund, weil die es hingekriegt haben, mit einer unheimlichen Liebe. Also bei Sammelkartenspielen ist ja das Einzige, also das, was die meisten Leute dabei hält, ein großer Faktor ist, du kaufst so ein Booster-Pack, machst das auf, riechst an den Karten. So, das kannst du im Digitalen nicht machen. Aber wenn du dir mal ganz genau anguckst, wie bei Hearthstone, diese Karten, wenn du die auspackst, du kriegst eine Gänsehaut, wenn du die auspackst. Das ist, als wenn du gerade so ein Pack gekauft hast. Also da haben die sehr viel Liebe reingesteckt.
Da gebe ich dir recht.
Das Blizzard ist halt viel seltener geworden.
Also Blizzard ist echt eine Ausnahmefirma, was das angeht. Gut, bei Diablo 3 hat die Community oder Teile der Community haben auch gesagt, naja, also Leute, weißt du, also die erste Kampagne ist schön und dann lässt es aber wirklich nach. Aber dann fehlt mir so ein bisschen die Liebe. Ne? Aber es gibt Leute, die lieben das. Aber das ist, finde ich, eine der Ausnahmenfirmen. Also von den wirklich Großen. Ich finde jetzt nicht so viele Spiele, die mich so anmachen wie früher. Kann allerdings auch an mir selber liegen.
Nee, aber das will ich auch noch mal fragen. Ich meine, wovon handeln denn jetzt die meisten Spiele? Oder welche Settings werden da eingesetzt? Und mir kommt das vor, als würde da Kino und auch diese großen Top-Seller-Spiele sich irgendwie immer die gleichen Bälle zuspielen. Nämlich es geht um Ronnie Aliens Rose ist 34. oder Zombies. Es geht um postapokalyptische Welten, so eine Art Shadowrun-Welt vielleicht auch. Oder man soll neue Welten entdecken.
Also klar, ich meine, Settings sind begrenzt. Aber wenn du mal von den AAA-Titeln ablässt, ich gehe nochmal wirklich auf diese mittlere Größe zwischen Indie und AAA. Also wenn du diese RPGs anguckst, Pillars of Eternity ist eigentlich diese klassische D&D-Welt. Aber die haben unheimlich viel Liebe da reingesteckt und das wirklich gut entwickelt. Es gibt jetzt ein relativ neues Tides of Numenera. Numenera ist so ein RPG-Setting, das ist großartig. Also dieses Spiel ist, viele Leute werden das langweilig finden, weil das fast nur Lesen ist. Aber dieses Spiel beschäftigt sich auf einer ganz essentiellen Ebene mit der Frage, was es heißt, zu leben und bei Bewusstsein zu sein. Und was passiert, wenn dein Körper und dein Geist getrennt sind und sowas. Ich meine, sowas gibt es auch noch. Das muss man halt nur finden.
Und jetzt kommt noch ein spannender Punkt dazu. Ich glaube, die Titel, die du aufgezählt hast, sind alle über Crowdfunding auch finanziert, richtig? Stimmt. Also da traut sich vielleicht auch kein großer Publisher ran, in so ein eigentlich sehr interessantes Setting viel Geld zu investieren. Ne?
Ich meine, es ist wie bei den Weltraumspielen, also Elite Dangerous zum Beispiel. Oder wenn Star Citizen nicht fertig wäre, Star Citizen. Also das sind auch Spiele, da haben sich dieses Weltraumgenre, das waren, als wir so Teenager waren, in den 90ern, war das ein Riesengenre. Dann haben die Publisher alle gesagt, nee, da können wir kein Geld mehr mit verdienen, wir machen jetzt alle MMOs oder so. Und durch Crowdfunding ist da wirklich was entstanden. Also Elite hätte auch sonst kein Publisher angefasst. Und die haben das gecrowdfundet. Und es ist mittlerweile für die Firma, die das macht, für Frontier, ein unheimlich erfolgreiches Spiel.
Wobei, da gibt es ja auch Ängste, ne? Also gerade Star Citizen, die haben ja, wie viel haben sie eingenommen? 150 Millionen mittlerweile oder so? Große Teile davon über Crowdfunding. Und wenn das wirklich, wenn das Projekt, Entschuldigung, in die Scheiße fährt, dann hat eine ganze Branche Angst. Weil man sagt, okay, so viele Leute haben jetzt Geld gespendet, sage ich jetzt mal, oder zugekommen. Und am Ende haben sie nichts oder etwas Unfertiges oder etwas wirklich extrem Unbefriedigendes bekommen. Das köchelt zurzeit so ein bisschen und das wird sehr, sehr genau beobachtet, wie es mit Star Citizen weitergeht. Wir sind sehr gespannt. Ne? Also Chris Robert hat den Mund ja immer relativ voll. Mal schauen, was er liefert.
Da können wir in 10 Jahren in der Heise Show nochmal drüber reden.
Ich finde es interessant, dass du sagst, eben über Crowdfunding kommen eigentlich jetzt die Innovationen rein. Ist natürlich auch jetzt für die Entwickler dann teilweise gefährlich. Aber dass die großen Spielehersteller gar nicht so viel Neues bringen. So,
und ich finde hier Randall Flagg hat einen guten Punkt.
Genau, vielleicht magst du den auch einfach vorlesen.
Nette Dark Tower Reference übrigens. Er sagt, ich hatte damals die Spiele nur auf Englisch bekommen, das hat auf jeden Fall was gebracht, Monkey Island, Wolfpack. Die habe ich auch gespielt. Ja. Ich muss sagen, ich konnte, als ich ins Gymnasium gekommen bin und zum ersten Mal Englischunterricht hatte, konnte ich schon mehrere Wörter Englisch.
Setup.
Das hat die Lehrer etwas irritiert, dass das so Wörter waren wie Rose and Sword und Wizard und Magic Orb und so Dinge. also ich habe auch wirklich dadurch mein Interesse für Englisch gekriegt, weil ich damals zum Beispiel auch irgendwie Chrono Trigger war das, glaube ich, nur auf Englisch spielen konnte. Und so ein RPG spiel mal, wenn du die Sprache nicht kannst. Das ist
deine ersten Englischaufsätze würde ich gerne mal lesen. Also.
Die waren interessant, ja.
Also es werden jetzt noch einige andere gute Lernspiele hier aufgelistet von Zuschauern, genau, Kerbal Space Program. Wir hatten
auch
hier
Indie, auch übrigens, glaube
genau,
ich.
Genau, aber das ist, glaube ich, auch immer ein Problem der Debatte, auch wenn man irgendwie über Gewalt im Videospiel oder Sexismus in Videospielen spricht. Das ist eher ein Problem wahrscheinlich von größeren Titeln und weil man alles andere, was sonst auf dem Spielmarkt passiert, gar nicht mehr in die Betrachtung mit einbezieht.
Ja.
Weil wir haben ja auch bei uns die Kategorie CT zockt, also man kann auch über YouTube bei uns immer wieder in so kleine Spiele reingucken und die sind absolut divers. Also da sind Frauen mal die Protagonisten, dann ist es irgendein kleines Tier oder ein Auto. Das gibt da irgendwie alles. Ne? Man muss einfach nur mal abseits der großen Titel gucken.
Also Quatroxel sagt noch, eins der besten Games ever, Red Dead Redemption. Stimme ich auf jeden Fall zu. Ich hab geweint bei diesem Spiel. Es gibt eine Szene, wo du mit dem Pferd, ja, wo du wegen der Grafik, weil es braun war. Aber es gibt eine Szene, wo du mit dem Pferd durch einen Fluss reitest und du kommst, glaube ich, nach Texas. Ne? Du fängst erst in Mexiko an und reitest nach Texas rein. Und dann fängt ein Lied an zu spielen, so ein Gitarren-Solo. Das war großartig. Also da sind wir echt, als jemand, der Western liebt, der Ennio Morricone und so, diese Scores, da sind mir echt die Tränen in die Augen geflossen. Das war großartig. Und das ist von Rockstar. Da, ne? Also das war,
und wie schade ist es, dass dieses Spiel wirklich nur auf der Xbox 360 und so auf diesen Pixelmatch-Konsolen existiert.
Ne?
Es ist wirklich schrecklich. Also ich habe das Spiel gekauft. Ich bin totaler Fan. Ich habe es beim Studium, ne, in diesen Filmwissenschaftsseminaren, die ich da hatte, ich habe übrigens nicht Filmwissenschaft studiert, aber es war dabei, diese ganzen, ne, Spaghetti-Western, hast du nicht. Ich bin auch ein totaler Fan. Und das Spiel ist total klasse. Ich brauchte jedes Mal, wenn ich es angeschmissen habe, eine Viertelstunde, um mich an die Grafik zu gewöhnen. Weil es hat wirklich alles so geflimmert. Gute Nachricht, Red Dead Redemption 2 kommt ja auch bald irgendwann raus und das wird auf PS4 und Xbox One etwas besser aussehen.
Ja, trotzdem, aber wenn es für den PC rauskommen würde, wird es noch besser aussehen.
Ja,
dann bräuchst du nicht immer 4 Gläser Whisky, bevor du anfängst zu spielen.
Vielleicht versteht Rockstar das ja diesmal.
Ich wollte noch mal ein paar Zahlen hier in den Raum werfen.
Ach, die arme Moderatorin, stimmt, die wird voll gequatscht von rechts und links.
Ich finde, also ich glaube, alle, die jetzt wahrscheinlich zugucken oder zuhören oder das im Nachhinein irgendwie sich noch anhören und angucken, werden wahrscheinlich auch ganz viele Spiele sofort vor Augen haben, die sie toll fanden. Und ich glaube, so ein bisschen Nostalgie und Liebe, die man so zu spielen hat, kann man, glaube ich, hier ausdrücken. Das ist hier, glaube ich, das richtige Forum. einer unserer Autoren war auf der Game Developers Conference vor kurzer Zeit und hat da auch nochmal ein paar Zahlen mitgebracht. Zum Beispiel auch dazu, dass der durchschnittliche Spieler 35 Jahre alt ist und der Frauenanteil bei 40% liegt. Frauen spielen allerdings mehr Spiele auf Mobilgeräten. Und so, die man so mal eben schnell spielen kann. Mhm. Und Männer sind dann doch eher am PC noch unterwegs. Da wurde aber auch festgestellt, dass man durch Werbung den Verkauf von Spielen unglaublich pushen kann. Also es müssen gar nicht die besten Bewertungen oder die besten Reviews sein, irgendwie auf heise.de zum Beispiel, sondern meistens wird über die Werbung richtig der Verkauf angekurbelt. Also damit können auch richtig schlechte Spiele trotzdem gut verkauft werden. Und noch mal Zahlen, mittlerweile werden rund 13 neue Spiele pro Tag bei Valve zum Beispiel hochgeladen. Also eigentlich kommt immer wieder also was 10 nach.
10 davon sind Survival-Spiele mit grauenhafter
Grafik. Genau. Und kleine Publisher veröffentlichen halt meistens nur noch digital. Ne? Also die bringen das nicht mehr auf Datenträgern raus.
Ich würde so. Da noch einen kleinen Zusatz hinterher schieben. Und zwar, du hast gesagt, durch Werbung werden Spiele besser verkauft oder können auch nicht so gute Spiele gut verkauft werden. Und da gibt es in dieser Woche eigentlich eine relativ interessante Entwicklung. Werbung ist eben nicht nur irgendwie im Browser oder auf YouTube und so. Werbung geht mittlerweile auch über Streamer, weil Twitch diese Woche, wollen sie damit starten, auch jetzt Spiele verkauft. Und da können zum Beispiel Streamer, die in dem Twitch-Partnerprogramm teilnehmen, kriegen dann, wenn Leute ihren Stream gucken und nebenbei das Spiel kaufen, 5% ab. Da kann man sich mal überlegen, was das für Auswirkungen eventuell haben könnte in Zukunft. Ne? Also Streamer machen das ja meistens sowieso, also die halbwegs professionell, nicht weil sie es total toll finden, sondern weil sie damit Knete verdienen. Und da ist natürlich auch spannend zu sehen, spielen die dann auch Spiele, wo man eigentlich weiß, naja, das ist jetzt nicht so der Bringer, damit sie dieses Kauf-mich-Feld unten haben und daran verdienen, ne? Also das wird relativ spannend zu beobachten.
Ich finde aber jedenfalls, bei Streaming kann man das ganz gut sehen, wie gut dieses Spiel ist. Also ich gucke mir sehr viele YouTube-Let's Plays an, um zu gucken, ob ich denn Spiele haben will. Also ich meine, das gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Ich meine, Minecraft ist ja ein Riesenhit geworden, eigentlich über YouTube-Let's Plays. Also das hätte ja sonst nie jemand, da gab es keine Werbung für. Genau, also kannst du ohne auch gar nicht spielen. Das kommt noch dazu. Aber so werden Spiele natürlich heutzutage auch sehr gepusht. Ich finde... da gibt es immer mal wieder so Geschichten mit Unabhängigkeit von so Streamern und so, die ein bisschen schwierig sind, aber man hat jedenfalls immer noch eine große Chance, weil man die Spiele einfach gespielt sieht. Ne? Man sieht nicht so ein Review, sondern man sieht wirklich, was da passiert. Also ich kann da sehr gut einschätzen, ob ich sowas denn selber spielen will.
Aber da habe ich auch persönlich den Eindruck, dass es halt heutzutage schwieriger ist, einfach mal ein Spiel reinzugucken, oder beziehungsweise war es das in den letzten sagen wir von 5 Jahren. Mittlerweile halt mit den ganzen YouTube-Streams oder bei Twitch kann man ja wirklich reingucken. Aber früher haben wir halt unter der Hand uns die Spiele weitergegeben und sie mal angespielt.
Ihr habt die Demos gespielt.
Und man hat einfach, man saß zu viert vor dem PC und einer hat gezockt und dadurch hat man sich irgendwie ausgetauscht, neue Spiele kennengelernt. Jetzt bin ich schon mehr auf andere Spiele angewiesen, die mir das irgendwie zeigen über YouTube oder irgendwas anderes. Aber
ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt arbeiten müssen und die Zeit nicht mehr haben.
Oder eben, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, mich irgendwo neben jemanden an den PC zu setzen, eben über diese Rezension.
Naja, und spielen kann auch Arbeit machen. So blöd, wie das klingt. Ja. Wenn du jetzt in WoW einfach mal schnell Hearts of Iron, okay, das ist natürlich noch so ein besseres Beispiel.
Invasion will geplant sein.
Aber man muss auch mal sagen, es gibt viele Spiele, die kannst du nicht einfach mal nur eine halbe Stunde anmachen.
Ja.
So, und das ist halt auch eine Entwicklung, wo ich persönlich denke, Spiele wie Overwatch, wo ein Match halt nur mal eine Viertelstunde dauert, wenn du nicht gerade eine Viertelstunde festhängst nach der Suche. das ist sehr, sehr spannend und das ist für viele auch, ich sag mal, lebenskompatibel. Mhm. Auch für die älteren Säcke, ne? Also wie uns hier mit irgendwie in den 30ern, ne? Die irgendwie eine Arbeit haben und gerade Sachen
es
aufnehmen.
Es gibt so viele Leute, die auch mit 60 noch spielen. Die
also ich halt muss sagen, sehr gut, das, haben wieder das Zeit, kommt ne? halt so ein bisschen auf dein wie du dein Leben so ausrichtest. Ich zum Beispiel, ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Ja. Ich gucke nur ab und zu Serien
auf Netflix. Du hattest einen DVB-T1-Receiver, ne?
Ich hatte gar keinen DVB-T1. Ich habe echt in den letzten vier Jahren, ich gucke kein live ausgestrahltes Fernsehen mehr, wenn nicht gerade WM oder EM ist und ich habe da halt mehr Zeit. Also ich setze mich halt abends hin, wo andere Leute vielleicht Fernsehen gucken, spiele ich 2 Stunden irgendwie ein RPG. Und Leute sagen mir halt immer, wenn die mein Steam-Konto sehen, wie viel Geld gibst du denn für Spiele aus? Und ich denke mir, ja, aber ich kriege da so viel Zeit. Also so viel Zeit kann ich da reinstecken und es entspannt mich unheimlich. Also deswegen bei diesen ganzen Lernspielen, ich will manchmal einfach auch gar nichts lernen. Ich will einfach nur stupide irgendwie in eine andere das Welt.
Hatten ja auch einige Zuschauer angemerkt. Also manchmal will man sich einfach nur die Zeit vertreiben. Und man ist so darauf getrimmt.
Ja, genau,
man ist darauf getrimmt, immer zu funktionieren und in so Spielen muss man nicht unbedingt funktionieren. Also kommt ja auch mal aufs Spiel an. Ne? Man spielt einfach. Ne? Ja, wir wollten ja eigentlich, du hast, glaube ich, ja auch noch ein paar Sachen.
Ach nö, ich habe das.
Okay. Ja. Wir wollten also
ich kann noch viel erzählen, was du das meinst.
Ja, dann gebe ich dir jetzt hoffentlich die richtigen Stichwörter.
Oh Gott.
Nein, wir wollten ja eben auch darüber spielen, wie sich das Ganze, darüber reden, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich habe persönlich den Eindruck, dass wir tatsächlich immer mehr anfangen, so welche toll ausgestatteten Spiele zu spielen, statt ins Kino zu gehen. Mhm. Oder teilweise auch nicht mehr das Buch lesen, sondern lieber das Spiel dazu spielen. Einfach, weil es uns noch viel mehr von dieser ganzen Geschichte bringt.
Es kann einfach auch richtig gut Geschichten erzählen. Also man muss sagen, das ist das Problem. Im Mainstream passiert das nicht. Aber wenn man sich diese Indie-Spiele oder das da so am Rand so ein bisschen anguckt, da sind halt Spiele, die unheimlich gut Geschichten erzählen. Also ich meine, Life is Strange, es gibt viele große andere Beispiele. Dieses interaktive Storytelling, das ist einfach unheimlich interessant. Und es gibt auch Leuten, die das schreiben, unheimlich viele Möglichkeiten. Was ich halt dann so schade finde, wie sowas bei Mass Effect. Die haben 3 Spiele lang richtig, richtig, richtig gute Storys erzählt. Das waren mit die besten Sci-Fi-Stories, wenn Leute fragst, die das spielen, die es gibt.
Das hat alles zusammengepasst, ne?
Genau, also man kann da, wenn man da viel Liebe reinsteckt, unheimlich viel machen. Das Problem ist halt, glaube ich, da sind große Firmen dahinter, die dann halt sagen, wir müssen das vermarkten und die müssen immer so Checklisten, ne? Wir brauchen Open World, wir brauchen irgendwie Collectibles, wir brauchen dies und das. Und dabei leidet dann immer diese Story und man muss halt eigentlich dann sich die anderen Spiele angucken. Also wie wir schon gesagt haben, man muss bei Steam gucken, es gibt so viele Schätze da.
Ich kann nur sagen, wer das noch nicht gespielt hat, das ist jetzt keine Werbung. Firewatch ist ein Beispiel für das, was du sagst. Es ist eine unfassbar gute Story, hervorragende Dialoge. Also ich habe mich wirklich mit mehreren Leuten vom Fernseher gesetzt, ne? Also gestreamt. Ich habe natürlich einen PC. Und habe mir das angeguckt und habe das echt gespielt. Und es ist nicht viel passiert, aber das nimmt einen so mit von der Story und von der Mise-en-Scène, wie die Entwickler das gemacht haben. Da willst du nicht mehr weg. Und dann ist das zu Ende und du stellst fest, oh Gott, so viele Spiele gibt es gar nicht, die so gut sind. Ja,
aber willst du dann vielleicht eigentlich noch näher ran? Also, dass der Trend dann doch dahin geht, dass man das Ganze irgendwann in Virtual Reality spielt oder halt das eigene Holodeck zu Hause hat, wo man dann das Adventure spielt?
Also für Holodeck habe ich keinen Platz.
Wir reden jetzt von einer Zukunft oder einem Paralleluniversum,
den du ein großes Haus Villa hast. Und so. Ne?
Also wenn wir wirklich beim Holodeck, ich hatte als Story gerade noch geredet, das fiel mir noch ein L.A. Noir, auch von Rockstar. Hat Probleme das Spiel, aber die Story war gespielt. Großartig. Auch das Motion Capturing von den Charakteren übrigens erster Klasse. Wenn es sowas im Holodeck gibt, ne, also hier Picard, der spielt ja immer so Noir-Detektivromane. Sowas fände ich richtig
cool. Ja, für dich
aber
klar.
Aber das muss halt Holodeck sein, ne? Da muss ich halt dann mit Verkleidung, mit Hut reingehen können, nicht mehr so eine Brille
aufsetzen. Du kommst ja manchmal in die Redaktion schon in Star Trek-Uniform. Also das nimmt ja hier jeder ab. Aber Christinas Frage nochmal, darauf zurückzukommen. Also Virtual Reality, wir hatten auch vor kurzem eine Diskussion, auch über Facebook, wo ein Kollege gemeint hat, ja, in 3-4 Jahren, dann kannst du da gibt es keinen Unterschied mehr.
Inzwischen, sag es ruhig.
Ja gut, ich wollte das noch ein bisschen pieken. Aber nicht gegen Kino, sondern diese Meinung, in 3-4 Jahren siehst du keinen Unterschied mehr. Ich persönlich finde es totalen Quatsch. Also wirklich totalen Quatsch. Weil man muss ja sich eins bewusst sein. Erstmal hast du das Ding auf. Dann brauchst du ein Display, was wirklich eine hohe Auflösung hat. Und das sage ich nicht als Grafikfetischist, sondern das brauchst du wirklich, um diesen Fliegengitter-Effekt nicht mehr zu haben. Und wenn man sich mit dem Chefentwickler von AMD zum Beispiel unterhält, der Raja Koduri, die haben eine Roadmap und da steht drauf, vielleicht haben sie sich die auch nur ausgedacht, Ziel ist 16K-Displays pro Auge. So, jetzt überlegen wir mal alle Zuschauer, wie lange das gedauert hat, bis wir bei 4 und 5K waren. Bei 5K sind wir ja quasi noch gar nicht. Mhm. Und das auf dieser Größe und das antreiben, man muss sich bewusst sein, 4K sind 8 Megapixel. 8K sind 33 Megapixel. So, jetzt kann sich jeder mal ausrechnen, wie viel das bei 16K pro Auge ist. Das kriegst du ja gar nicht angetrieben. Also das heißt, aber wir da reden wird jetzt auch ja viel davon,
wo es hingehen
ja,
soll,
aber die Frage ist, wann?
Genau, da sind auch sehr viele. Ja. Also ich meine, dann brauchst du Charakteranimationen, die besser ist als sowas. Sonst nützen dir die 16 dann Milliarden das auch Pixel nichts.
Genau. Ja. Bloß da hast du keine Power mehr, dass du die irgendwie treiben kannst. Also was ich nur sagen will, ist, das wird nicht von heute auf morgen gehen und das wird auch nicht übermorgen gehen und auch nicht, wenn ich irgendwie 40 bin.
Aber was meinst du denn, wie wird das denn mit, ja den, einfach mit dem Spielen auf dem PC, auf dem klassischen PC weitergehen? Weil natürlich hatte man früher dann seine ganzen Tastenkombinationen und wusste, was man hier und da machen kann. Aber eigentlich ist es doch schon schöner, wenn man andere Eingänge Gabegeräte oder Spielgeräte hat, also vielleicht auch einen intelligenten Handschuh oder einfach einen Joystick.
Unter dem du schwitzt.
Ja, unter dem man schwitzt, aber wo man vielleicht auch tatsächlich auch im PC-Spiel einfach mal was versucht, ja, so richtig zu greifen.
Nur ein Joystick. Also ne? So ein Joystick-Schuhpebel habe ich schon
Experte, super.
Also
dieses klassische am PC-Spiel mit der Tastatur.
Also ich weiß
und
nicht, vielleicht wie das
noch
euch,
ein paar Pedalen.
Das wird immer für tot erklärt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe eine Zeit lang nur auf Konsolen gespielt. Und ich bin extra wieder umgestiegen auf PCs. Und ein großer Grund war, ich habe es nicht mehr ausgehalten, auf der Couch mit einem Controller vom Fernseher zu spielen. Ich finde das unheimlich unbequem.
Aber dann wird dir VR ja auch wieder helfen, weil da kannst du ja meistens dann im Stehen das Ganze machen.
Ja, stehen finde ich aber auch nicht.
Muss ich aber bewegen.
Also ich finde das eigentlich vor einem PC mit einem richtig großen Monitor, mit einem bequemen Bürostuhl, in dem man richtig gut sitzen kann, ich fand das eigentlich immer das beste
Spiel. Also meine Woche, ich habe da immer nur dieses Bild von diesem Bürgermeister bei Monkey Island im Kopf, der an seinem Bett liegt.
Man sollte zwischendurch auch mal aufstehen und rausgehen und mal laufen, natürlich. Also, man soll, ja. Ne?
Also der PC ist, um da anzuknüpfen, der PC ist einfach auch ein gutes Spielgerät. Und man liest immer die Nachrichten, PC-Industrie geht bergab und so. Ja, da soll man aber eins dazu sagen. Die Gaming-Branche geht richtig bergauf.
Ja.
Und das wird auch beflügelt durch E-Sports-Sachen, wie zum Beispiel Overwatch, wie zum Beispiel Dota 2 und so weiter. Spiel das mal auf einer Konsole. Ja. Wirst du völlig wahnsinnig, hast du genau null Chancen. Und diese Community wird immer größer und das sieht man auch übrigens auf der Gamescom, jedes Jahr in Köln. Also PC-Gaming ist nicht tot, im Gegenteil.
Na, finde ich auch nicht. Also wenn du jetzt so Sachen siehst wie Paris Saint-Germain, Schalke, richtig Bayern, denken glaube ich schon mal nach richtig große Vereine, die sich in E-Sports einkaufen, die auf einmal, also Schalke hat ein League of Legends-Team. Die haben einen Twitter-Account, so mit Schalke-Logo.
Sind die
und so,
da gut?
Ich weiß nicht, ich glaube im Moment noch nicht so, ach, gut, so, aber ich glaube, sie sind dabei. Also ich meine, die haben auf jeden Fall Geld, sich gute Spieler einzukaufen. Ich finde das einfach total faszinierend, dass die das jetzt so auch als Zukunft ansehen. Ich glaube auch, dass das ein riesen Wachstumsmarkt ist. Ich meine, Steve Jobs hat schon vor Ewigkeiten, ich meine, Apple verdient eine Menge Geld mit Handys und Mobilgeräten. Und die haben vor, wie viel Jahre ist das jetzt her, dass sie den PC tot erklärt haben? Das ist nur ein Truck und
ja,
so.
Das machen,
du kannst aber nicht arbeiten.
Es gibt Interesse dahinter.
Auf dem iPad, wenn du hier sitzt und einen Text schreiben musst, musst du dich an den Rechner setzen. Wenn du ein Architekt bist und du musst ein Büro hochhaus designen, das machst du nicht auf dem iPad. Ich glaube ganz nicht, genau, dass diese Branche tot sein wird.
Also was halt auf dem Tablet wirklich gut funktioniert, finde ich, sind halt immer nur so Kinderspiele. Ne? Also ich habe andere Spiele mal probiert, aber da einfach so auf dem Bildschirm rumzutippen. Da
oder Adventures, ne?
Das übrigens das
sowas.
Ja, aber ach,
Day of the Tentacle.
Ja, aber das habe ich auch lieber, aus nostalgischen Gründen würde ich es lieber weiter auf dem Rechner einfach so spielen.
Ich finde das einfach großartig, die haben auch so Trikots an, die haben so Schalke-Trikots an, das ist wie,
guck mal, das ist ein Midlaner.
Ja.
Ist ja klasse.
Also Capellino schreibt hier im Chat, er schiebt auch immer seinen Bürostuhl vor den Fernseher, weil er das Zocken auf der Couch auch so unbequem findet.
Ich hab mir am Ende echt die PlayStation 3 an meinen Schreibtisch gestellt und an einen Fernsehmonitor angepasst.
hängt, weil ich das auf der Couch, ich halte das nicht
aus. Und vor allen Dingen, eins musst du noch dazu sagen, früher war es so, da hat eine Konsole ewig gehalten. Heute kommt die PS4 raus, da kannst du gar nicht so schnell gucken, dann kommt schon wieder die PS4 Pro, Ende dieses Jahres kommt die Xbox Scorpio. Du gibst auch eine ganze Menge Geld für die Konsolenspiele aus, ne? Und für die Konsolen-Hardware.
Es gab ja immer die Lüge, ne? Oh, du kaufst eine Konsole und kannst einfach spielen. Ja, von wegen, kommen erstmal Software-Updates. Mhm. Das ist schlimmer als Windows. Also ich habe jetzt auf meinem Gaming-Rechner weniger Updates, als meine PS3 jetzt noch hat. Ich kann kein Netflix gucken gegen auf die Konsolen. Ne?
Aber die Nintendo Wii sollte ja eigentlich auch dafür sorgen, dass die Leute sich dann auch mehr bewegen, wenn sie spielen, weil das ja auch immer so ein Argument gegen das Spielen war. Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert.
Es gibt Leute, also ich habe mehrere Freunde. Mhm. Einer hat sehr viel damit abgenommen, indem er sich... ich weiß nicht,
Balanceboard.
Der hat sich halt so ein Ding gebaut mit einem Cross-Trainer, glaube ich, und hat bestimmte Spiele nur auf dem Cross-Trainer gespielt. Ich glaube, Batman, Arkham City oder so, hat er komplett auf dem Cross-Trainer durchgespielt und hat sich damit dazu gekriegt, Sport zu machen, indem er gesagt hat, ich kann das nur auf dem Cross-Trainer spielen.
Aber selbst da gibt es ja auch schon VR-Entwicklungen, dass man sich auf so ein Fahrrad legt. Also bei der Cebit konnte man sich das auch angucken. Das sah ein bisschen aus wie ein Fahrrad und dann oder Motorrad und dann steuert man wirklich so und bewegt sich.
Bewegst du dich ja auch nicht wirklich.
Nee, aber ich meine, Jan Keno hat das mal ausprobiert in einem Fitnessstudio.
Du weißt schon, dass der geschwitzt hat wie die Hölle.
Ja, dann ist es ja wirksam. Also das ist ja dann, ne, aber das geht ja schon in die Richtung, dass man nicht mehr einfach nur spielt und dabei sitzt, sondern dass man doch sich auch vielleicht in diesen Welten irgendwann bewegt oder zumindest den Eindruck davon.
Also ich kann nur sagen, ich empfehle den Leuten, die sich bewegen wollen, die sollen einfach mal rausgehen.
Das ist auch mein Ansatz.
Das gibt es ja auch noch. Ne?
Spielst dann sechs Stunden Pillars of Eternity und dann gehst du mal eine Stunde joggen.
Und die werden sich wundern, wenn die fertig sind und kommen rein, wie viel Spaß das Spielen dann wieder macht.
Okay, also ich glaube, euch muss ich mit diesen Argumenten überhaupt nicht kommen.
Wir sind sehr oldschool, glaube
ich. Nein, es wurde ja auch schon in der Demenzforschung festgestellt, dass man mit bestimmten Computerspielen Demenzkranken helfen kann, dass das Gedächtnis weiter trainiert wird. Also ich glaube,
diese ganzen Mythen
wurden, glaube ich, mittlerweile abgeräumt. Ich wollte gerade mal schauen, ob wir hier im Chat noch interessante Fragen haben. Aber ja, ihr tauscht euch dort auch viel über die Spiele aus.
Hier schreibt einer, VR-Brillen sind doch scheiße. Mhm. Wer will sich bei 20 Grad Celsius für 2 bis 3 Stunden so einen Teil in die Piep hängen? Also ins Gesicht, meinte er. und ich stimme ihm zu.
Hat er schon recht, ja.
Also nach 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich keine Lust mehr. Vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, man ist ja dann so für sich. Mhm. Also wirklich komplett. Wenn man Kumpels hat oder Freunde, mit denen man neu spielt, das geht ja alles nicht. Ne?
Also es geht schon nicht, wenn da jemand im Raum ist, weil du wirst wahnsinnig.
Ich finde VR eine spannende Entwicklung, die ja auch keine neue übrigens ist, aber es ist eine spannende Sache und es ist auch aus Hardware-Sicht sehr interessant. Aber aus meiner Sicht wurde das Thema viel zu hoch gehypt. Und das sieht man, weil jetzt gibt es in Sachen Entwicklung nicht mehr so viel, wie man eigentlich erwartet hat. Also sagen wir mal so, es geht langsamer voran.
Ja.
Aber wir schauen mal. Ne?
Ja, also der Trend geht ja auf jeden Fall immer zu Mobilgeräten und das schreibt ja auch nochmal Erik Rümmler. Ich glaube schon, dass sich viel hin zu Mobile Gaming, also dass der Markt dahin wächst, weil die Dinger, also er meint die Mobilgeräte auch immer leistungsstärker werden. Ob man dann mit Touchscreen, Controller oder Maus und Tastatur spielt, ist immer eine andere Frage. Ne?
Also ich finde ja, bei Mobile Gaming ist immer so das Problem, das ist halt kurzweilig. Ich probiere das seit Jahren aus, ich finde nichts Tiefergehendes, was ich darauf spielen will. Ich habe schon bei dieser Zelda, bei der Switch-Konsole das Problem, wenn ich so ein Spiel wie Zelda spiele. Ne?
Aber ist doch jetzt auch auf Open World ausgelegt.
Ja, aber das willst du doch nicht in der Straßenbahn spielen.
Muss ich jetzt sagen, ein Freund von mir hat sich das gekauft und der sagt, der war krankgeschrieben eine Woche, der hat das die ganze Zeit gezockt und der hat es auch auf, dann, als er wieder zur Arbeit gefahren ist, gespielt und geht darin vollkommen auf und sagt, das ist fantastisch.
Ja, es soll ein sehr gutes Spiel sein, aber ich würde es halt auch gedockt, glaube ich, die ganze Zeit spielen, weil so ein RPG, wo du in der Open World rumrennst.
Mir wäre halt, glaube ich, doch immer der Bildschirm dann auch irgendwann zu klein.
Ja, denke ich auch.
Und wenn ich halt so ein Tablet vor mir habe, auf dem ich spiele, ich habe immer das Gefühl, ich bin unterwegs. Aber das hat halt, das ist das Problem für mich jetzt mit Mobilgeräten. Also ich habe einfach, wenn mein PC vor mir steht, weiß ich, ich bin zu Hause und hier habe ich jetzt Ruhe.
Das geht mir
und,
ganz genauso.
Da kann ich mich jetzt auch in 2-3 Stunden hinsetzen. Das Tablet ist einfach schon an sich so.
mobil.
Mobil und unterwegs, ja, genau.
Ja, da schreibt hier einer, wenn es nur um das Fliegengitter geht, also bei VR reicht es ja von 8K auf 16K zu interpolieren. Ja, viel Spaß, sage ich dabei nur. Ist auch leicht anspruchsvoll.
Gut, ihr habt zwischendurch ja auch schon wieder gesagt, auf die Top-Titel muss man nicht unbedingt schauen, vor allem wenn man gute Stories haben will. Auf die Grafik kommt es auch nicht immer an. Ihr habt auch schon ein paar Spieletipps gegeben, was wirklich empfehlenswert ist für dieses Jahr. Habt ihr da noch irgendwas hinzuzufügen für unsere Zuschauer und Zuhörer?
Viel Spaß beim Spielen.
Ja, würde ich auch sagen. Einfach gucken, nicht aufgeben, nicht die AAA-Titel angucken und sagen, da ist nichts für mich dabei. Es ist egal, was man, also es gibt unheimlich gute, auf Steam gibt es zum Beispiel, also es gibt gute Strategiespiele. Es gibt Kartenspiele, großartige, sowas wie Duelist oder so. Es gibt, wenn man nicht schießt und auch sonst nicht mit Leuten reden will, es gibt super Exploration-Spiele. Also hier, wie heißt das, Aqua, das mit der Unterwasserwelt, wo du ist auch irgendwie ein Indie-Spiel.
Das mit
Nautica, also Subnautica, genau. Mhm. Es gibt wirklich alles Mögliche, von dem man so gerade gar nicht mal hört. Also wir versuchen das ja öfter auch auf Heise Online so ein bisschen so Spiele rauszustellen. Das finde ich auch interessant. Ich finde, das sollten wir auch mehr machen. Das sind halt die Sachen, die sind so ein bisschen abwegig von den abgetretenen Pfaden. Da muss man sich dann halt, man muss wissen, was man will. Und dann, also weil das ist halt nicht sowas wie, weiß ich nicht, wie GTA, wo man eigentlich alles hat. Da kannst du schießen, dann kannst du rumfahren, egal was dich interessiert, du findest da irgendwas. Bei so einem Indie-Spiel oder diesen nicht so verbreiteten, die sind etwas fokussierter. Da muss man halt vorher gut wissen, was man will. Und dann findet man eine Menge gute Spiele da draußen.
Und wenn man ein bisschen älter ist und die alten Titel, an die er noch gern zurückdenkt, wie Doom oder Quake oder so, und da gibt es halt, wie wir schon gesagt haben, so den Trend, einige dieser Titel zu remastern. Doom, das neue, ist wirklich hervorragend geworden. In Kürze kommt Quake Championship raus, also zumindest die Beta. Wie gesagt, StarCraft 1 wird remastered. Also selbst wenn man sagt, ach, ich... So richtig finde ich nicht. Früher war es besser. Ja, auch für diese Leute gibt es tatsächlich was.
Gameboy-Emulator auf dem Android-Handy, super.
Zuletzt in der CT Zockt oder vor einigen Episoden zum Beispiel Paul Pixel, was so ein bisschen angelehnt ist an die alten LucasArts-Klassiker. Fand ich sehr interessant anzuschauen. Hier schreiben auch noch mal einige, doch es gibt auf jeden Fall auch schon gute Spiele für Mobilgeräte. Also das ist dann halt die Sparte, wenn man mobil spielen möchte oder überhaupt auf Mobilgeräten, zum Beispiel Limbo, Valiant Hearts oder Rayman, dass das richtig gut ist. Und vielleicht ist das auch, glaube ich, das ist tatsächlich das Resümee. Also es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Spiele auf sehr vielen verschiedenen Geräten, welche, die man wirklich nur in der Wartezeit von 5 Minuten beim Arzt irgendwie gerade spielt und welche, die man über Monate zu Hause zocken kann, mehrere Stunden am Stück.
Und das
mit
Gute,
mehreren Spielern.
Genau, und das Gute ist, das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man die alten Titel überhaupt nicht mehr spielen kann. Also man hat heute mit Windows oder auch Linux teilweise die Möglichkeit, über die DOS-Box quasi alle alten Titel wieder hervorzugraben. Das ist einfacher denn je. Also selbst das macht relativ viel Spaß, da nochmal in die Vergangenheit zu reisen.
Ich habe das tatsächlich 2010 noch gemacht, da habe ich Simon the Sorcerer 1 und 2 so hintereinander weg.
Ja, weggespielt. Ja, Command & Conquer 1 durchgespielt. Also manchmal ist es ein bisschen erstaunt, wenn man sieht, wie schwer es früher war.
Was ich sehr gerne wieder spielen möchte, ist das erste Dune-Spiel, was nach dem Film von David Lynch, also geformt
das
ist.
Auch zum Laufen.
Ja, das ist ja doch.
Aber
das gibt
Dune
es auch
2 war mir schon von der Bedienung zu umständlich, von daher, wer weiß, wie der erste ist.
Na gut, wir haben jetzt hier sehr viel in unseren Erinnerungen geschwelgt und aber auch geschaut, gezeigt, was es alles gibt und dass wir nicht immer auf die AAA-Titel gucken sollten und dass es auf jeden Fall immer auch Geschmackssache ist. Für die eine ist die Grafik wichtig, für die andere die Story und im besten Fall kommt alles wunderbar zusammen. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.